ausgesetzt, sie hatten welche, ganz beim Volk, beim Reich, beim Führer, bei Deutschland. Menschen blieben stehen und gafften und salutierten dem fahnenschwingenden Verkehrshindernis. Der Bestand eines kompletten Kurzwarenladens aus rotem, schwarzem und weißem Vorhangstoff war hier verarbeitet worden. Andere Passanten kamen herbeigerannt, um sich dem Auflauf mit patriotischer Begeisterung anzuschließen. Kinder wurden auf breite Schultern gehoben oder schlüpften zwischen Polizistenbeinen hindurch, um nur ja nichts zu versäumen. Einzig der Mann direkt neben mir wirkte alles andere als begeistert. »Merken Sie sich meine Worte«, sagte er. »Dieser schwachsinnige Idiot Hitler plant allen Ernstes einen weiteren Krieg mit England und Frankreich. Als hätten wir beim letzten nicht schon genug Männer verloren. All dieses Hin- und Hermarschieren macht mich ganz krank. Es mag ja sein, dass Gott den Teufel erfunden hat, aber Österreich verdanken wir den Führer.« Der Mann, der diese Worte sagte, hatte ein Gesicht wie der Prager Golem und einen fassförmigen Leib, der auf einen Bierwagen gehörte. Er trug einen kurzen Ledermantel und eine Schirmmütze, die direkt aus seiner Stirn zu wachsen schien. Seine Ohren waren so groß wie die eines indischen Elefanten, sein Schnurrbart erinnerte an eine Klobürste und seine Kinne waren so zahlreich wie Eulen in Athen. Schon bevor er seinen Zigarettenstummel in Richtung der Blechkapelle schnippte und die Basstrommel traf, hatte sich eine Lücke um diesen unbesonnenen Kommentator herum aufgetan, als wäre er der Überträger einer ansteckenden, tödlichen Krankheit. Niemand wollte in seiner Nähe sein, wenn sich die Gestapo daran machte, diesen Mann von seiner vermeintlichen Krankheit heilen zu wollen. Ich wandte mich ebenfalls ab und ging rasch die Hedemannstraße hinunter. Es war ein warmer Tag gegen Ende September, an dem ein Wort wie Sommer mich an etwas Kostbares denken ließ, etwas Kostbares, das wir bald verlieren würden. Genau wie Freiheit oder Gerechtigkeit. Heute skandierte jeder an jeder Ecke »Deutschland erwache«, während ich das Gefühl hatte, dass wir mit beinahe traumwandlerischer Sicherheit auf eine schreckliche Zukunft zusteuerten. Allerdings wäre ich nicht so dumm gewesen, derartige Befürchtungen öffentlich zu äußern, ganz bestimmt nicht, wenn Fremde zuhörten. Ich hatte meine Prinzipien zugegeben, doch ich hatte auch noch alle meine Zähne im Mund. »He, Sie da«, sagte eine Stimme hinter mir, »warten Sie! Ich will mit Ihnen reden.« Ich ging weiter, als hätte ich nichts gehört. Ich kam bis zur Saarlandstraße, die Königgrätzer Straße geheißen hatte, bevor die Nazis beschlossen hatten, dass wir alle eine ständige Mahnung an die Ungerechtigkeiten des Vertrages von Versailles und der Beschlüsse des Völkerbunds brauchten. Da holte mich der Typ ein. »Haben Sie mich nicht gehört?« fragte er, indem er mich an der Schulter packte, herumdrehte, gegen eine Litfaßsäule drückte und mir eine bronzene Marke unter die Nase hielt. Schwer zu erkennen, ob er tatsächlich zur Staatspolizei gehörte, doch nach allem, was ich über Hermann Görings neue preußische Polizei wusste, trugen nur die unteren Dienstgrade bronzefarbene Bieruntersetzer mit sich herum. Außer uns beiden war niemand auf dem Bürgersteig, und die Litfaßsäule schirmte uns vor neugierigen Blicken aus vorbeifahrenden Fahrzeugen ab. Nicht, dass viel Reklame auf der Säule geklebt hätte. Neuerdings bestand Werbung nur aus irgendwelchen Schildern, die einem Juden sagten, wohin er nicht treten durfte. »Nein, ich habe Sie nicht gehört«, antwortete ich. »Der Mann vorhin, der in diesem Ton über den Führer gesprochen hat. Sie müssen ihn gehört haben. Sie haben direkt neben ihm gestanden.« »Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendetwas über den Führer gesagt hätte«, antwortete ich. »Ich habe der Musik der Marschkapelle gelauscht.« »Und warum sind Sie dann plötzlich weggegangen?« »Weil mir plötzlich wieder eingefallen ist, dass ich eine Verabredung habe.« Die Miene des Polizisten verdunkelte sich. Kein freundliches Gesicht. Er hatte tiefliegende Augen, einen schmallippigen, arroganten Mund und ein ziemlich spitzes Kinn. Es war ein Gesicht, das den Tod nicht zu fürchten brauchte, weil es schon lebendig aussah wie ein Totenschädel. Hätte Goebbels einen älteren und noch fanatischeren Nazi-Bruder gehabt, er hätte vielleicht ausgesehen wie der Kerl vor mir. »Ich glaube Ihnen nicht«, sagte er. Und indem er ungeduldig mit den Fingern schnippte, fügte er hinzu, »Ihren Ausweis bitte!«